Da im Beichtspiegel, dass man sich dessen beschuldigen soll, aber gehöre doch zu einem rechtschaffenen Glauben der Zweifel, wo ich gesagt habe, gehört überhaupt nicht dazu. Wie ich das erste Mal las in so einer geistlichen Zeitschrift, habe ich dem Chefredakteur geschrieben, er sollte mal schöne Grüße an den Autor sagen, was der wohl dächte, wenn ich behauptete, ich müsste da zweifeln an dessen Intelligenz, ob er das dann auch toll findet. Nein, also der Kardinal Newman, der zum Glück auch selig gesprochen worden ist, der hat gesagt, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 1000 Maultiere nicht ein Pferd machen. Also das muss man ganz scharf auseinanderhalten. Eine Anfechtung, eine Glaubensschwierigkeit, dass man Probleme hatte, ist doch was anderes, als wenn ich wirklich einen Zweifel zulasse. Also ich kann Probleme haben, ich verstehe irgendwas nicht, was meine Frau getan hat oder ein guter Freund von mir. Mache ich dann jetzt einen Klammer und hebe mein Vertrauen auf und sage, erstmal storniere ich das jetzt, bis du das in Ordnung gebracht hast. Wäre doch komisch. Sondern ich gehe hin und sage, hör mal, ich verstehe nicht, was du da getan hast, erklär mir das bitte. Aber da mache ich doch nicht schon mein Vertrauen in Klammern. Sondern ich halte auch das Vertrauen fest, ich sage, ich habe ein Problem, ich verstehe dich nicht. Und dann soll das erklärt werden, nicht? Also deswegen, dass zu unserem Glauben Anfechtungen gehören, weil wir Dinge nicht zusammenbringen, weil da Probleme sind, die wir nicht richtig beantworten, das ist normal. Es ist natürlich auch normal, dass so wie wir sind, nämlich arme Sünder, wir obendrein auch zweifeln. Aber wenn ich jetzt hingehe und mache aus meinem Zweifel, der in der Schrift Kleinglaube heißt, werte das zur Tugend auf, und nenne das die Reife meines Glaubens, da kriege ich doch zu viel. Sondern das ist genau Mangel an Vertrauen, der dann eintritt. Wer zweifelt, hat das Vertrauen in Zweifel gesetzt und in Zweifel, dem vertraut er. Und das geht nicht, dann soll er gefälligst dem Zweifel bezweifeln. Das wäre doch mal richtig. Also, wenn natürlich zweifeln wir auch, aber wenn wir zweifeln, sollen wir nicht behaupten, das sei die Reife unseres Glaubens, sondern das ist genau das, was die Schrift Oligopistia nennt, Kleinglaube. Auf Deutsch Misstrauen. Das steckt natürlich in uns drin. Und warum steckt das in uns drin? Weil wir wissen, dass man uns nicht ganz vertrauen kann. Und da denkt man sich, die anderen werden auch nicht besser sein als ich, also läuft man misstrauisch herum. Und das ist natürlich nicht richtig. Also, nochmal, Zweifel ist das eine. Anfechtung oder Glaubensschwierigkeit ist ein zweites. Und es scheint so zu sein, das zeigen also die Leute, die das bearbeiten oder das machen, wie zum Beispiel der Pater Schneider, spiritual in Frankfurt bei uns, der sagt, man kann zeigen, dass in der zunehmenden Neuzeit und Gegenwart die Leute, die sich also ganz auf Gott einlassen, dass die gegen Ende diese Anfechtungen erwarten. Klassischerweise haben wir gesagt, die Anfechtungen und diese Läuterung in der Mystik, das ist eine erste Stufe. Und wenn man da geläutert ist, dann hat man dann die Stufe der Erkenntnis und dann der geistlichen Brautschaft und so, und dann ist das in Ordnung. Jetzt scheint es zunehmend so zu sein, wie bei Jesus selber, es läuft am Ende auf diese Verlassenheit und das Dunkel heraus. Zum Beispiel mit der kleinen Therese, die letzten Monate ihres Lebens damit verbracht hat, jeden Moment einen Glaubensakt zu wecken. Lächelnd für die Schwestern, aber in Wirklichkeit wie eine Betonmauer vor dem Himmel. Sie sagt, früher hat sie überhaupt nicht verstanden, dass es Leute gibt, die nicht an Gott glauben können. Aber nachdem ihr das entzogen wurde, das Verhältnis zu Gott, und sie den Himmel nicht mehr sah, so nur eine Mauer wie eine Betonmauer. Und einfach ganz nur mit allem Willenskraft und allem Ding dran, ich glaube eigentlich, unentwegt. Monatelang. In dieser völligen, also Unspürbarkeit, wie sie eben auch die Mutter Teresa gehabt hat und wie eben Jesus da am Kreuz sagt, warum hast du mich verlassen? Da muss man sich überlegen, was das heißt. Früher, wie ich ein Kind war, habe ich gedacht, das ist alles nicht so wild, das ist ja der Sohn Gottes und der weiß schon, übermorgen ist sowieso alles vorbei. Von wegen, nur wer der Sohn Gottes ist, weiß, was Gottverlassenheit ist. Wir können doch zwischendurch ganz gut leben, ohne an Gott zu denken, oder etwa nicht? Aber doch nicht er, der ganz und gar auf ihn hin lebt und jetzt auf einmal überhaupt nichts spürt und merkt und gar nichts da ist. Das ist überhaupt nicht zum Ausdenken. Und weil wir das nicht kapieren, macht dann so ein Amerikaner wie der Mel Gibson einen Film, wo wenigstens 20 Minuten unerträglich gegeißelt wird, damit wir eine Ahnung kriegen, was das wirklich heißt, Gottverlassenheit erfahren als der Sohn, nicht als irgendwer. Und die deutschen Theologen regen sich da auf und sagen, gut, ich hätte es auch nicht so inszeniert, ich bin kein Amerikaner. Nicht? Aber dass hier was sichtbar wird, was sonst überhaupt in der Weise nicht da ist, das sollte man sich auch mal klar machen. Aber wieder zurück zu unserem Hegel. Also wir waren also bei dem Punkt hier. Also das natürliche Bewusstsein hat hier angefangen zu sagen, jetzt. Und dann hat sich beim Denken dieses Jetzt verschoben. Dieses gedachte Jetzt ist ein anderes als das unmittelbar gezeigte. Und indem man das tut, hat derjenige, der hier selber diese Erfahrung gemacht hat, sich in dieser Erfahrung geändert. Das heißt Erfahrung machen. Erfahrung machen heißt, dass man selber ein anderer wird, dadurch, dass das begegnet. Bitte?
Wirklich ein Wanderer oder
mehr ein Wachsen? Richtig, anderer ist falsch, ich muss sagen anders, denn es ist ja derselbe Mensch. Es ist derselbe Mensch, vielen Dank, nee, das war verkehrt. Ich muss sagen, also derselbe wird anders. Nicht ein anderer, sondern anders. Wie beim Werden überhaupt, nicht? Wir sind erst ein Baby und dann sind wir also ein Kind und dann sind wir jetzt junge Erwachsene oder wie ich ein alter Mann und irgendwann ist man dann auf dem Totenbett, aber man ist immer derselbe, nie der gleiche. Und diese Verwandlung, diese Veränderung, die geschieht durch das, was Erfahrung heißt. Dass ich mich durch Erfahrung ändere. Das ist der Punkt. Also mir begegnet etwas, aber entscheidend ist, dass ich durch dieses Ding anders werde. Man kann sich das ja nur so verdeutlichen, das natürliche Bewusstsein guckt sich einen Gegenstand an. Und hält diesen Gegenstand für den Gegenstand einfach so. Jetzt wird ihm klar gemacht, Nein, du siehst ja nicht den Gegenstand, sondern du siehst den Gegenstand nur, wie er dich dir zeigt. Wenn das nämlich zum Beispiel jetzt so ein Gegenstand ist, dann sieht man von dort nur die Spitze und sieht nicht, dass das hier hinten rund weitergeht. Weil jeder immer nur irgendwas sieht. Also zuerst, ich gucke mir also den Gegenstand an, oder malen wir ihn meinetwegen auch so. Vorne ist er glatt, hinten ist er rund und ich gucke so auf den Gegenstand. Und wenn ich jetzt dadurch, dass hier jemand geguckt hat, eben sagt, hör mal, hinten ist aber rund, fange ich erst an zu begreifen, dass meine Ansicht von dem Gegenstand, die sich natürlich auf eine Ansicht des Gegenstandes stützt, deswegen finde ich das Wort Ansicht so gut, Ansicht ist erstmal ein subjektives Wort, meine Ansicht heißt meine Meinung, aber Ansicht heißt auch, die Seite, die die Wirklichkeit mir zeigt, kann ich ja objektiv als Ansichtskarte verschicken. Und in dem Moment, wo ich jetzt dem anderen, der was anderes sieht, das glaube, weiß ich jetzt, dass ich damit nicht den ganzen Gegenstand gesehen habe, sondern nur die Ansichtsseite, die er mir zeigt. Es hat sich also der Gegenstand geändert in eine Zweiheit, die heißt einerseits für mich und die heißt andererseits an sich. Der Gegenstand an sich ist spitz und rund, für mich war er nur, also flach und rund, für mich war er nur flach. Dadurch, dass ich das eingesehen habe, habe ich jetzt einen neuen Gegenstand. Mein Gegenstand ist jetzt nicht mehr das für mich, von dem ich gar nicht wusste, dass es das für mich ist, sondern jetzt ist es das von mir Gewusste für mich, sodass ich weiß, dass es für mich ist, das für mich eines an sich und zeigt mir diese Seite. Für den anderen hier ist das für den, das an sich ist rund. Sie haken nach, wenn Sie es nicht verstehen, wenn es zu schnell ging oder so. Also derselbe Gegenstand ist also für A und für B. Für A ist er glatt, für B ist er rund. Und das muss ich überhaupt nicht widersprechen. So wie wenn wir jetzt mit jemandem telefonieren in San Francisco und der sagt, es ist früher Morgen, nicht? Oder irgendwas, so ist es doch, glaube ich. Oder ist es noch Nacht? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es also noch eine Weile hin. Dann haben beide recht damit, wenn man das anguckt. Jeweils unter der Rücksicht, wo es hingehört. Damit hat sich also mein Gegenstand geändert. Das heißt, mein Bewusstsein ist nicht mehr das Bewusstsein eines einfachen, glatten Gegenstands, sondern es ist ein Bewusstsein von einem Gegenstand, an dem ich das für mich und das an sich unterscheiden kann. Das heißt, ich bin eine ganze Stufe klüger geworden. Bin eine Stufe höher. Und das ist so eine Enttäuschung, wo ich durch diese Enttäuschung gewinne, die dort passiert. Und das ist die Methode, die Hegel anwendet in der Phänomenologie des Geistes. Jetzt waren erst Sie und dann Sie, bitte.
Wie weit komme ich denn jetzt, wenn ich jetzt sagen kann, dieses an sich für mich ist schon mal eine erste Stufe, die ich gemacht habe, aber ist es die endgültige?
Nein, überhaupt nicht. Deswegen ist ja so ein dickes Buch, die Phänomenologie. Da passiert noch eine Menge. Ist völlig klar. Das sind die Schritte. Um nur auf einen Punkt zu kommen, weil so geht es nachher weiter, wir sind hier nur beim Subjekt und Gegenstand. Das hat die Philosophie fast 2500 Jahre so gemacht. Und dann fängt sie erst an zu sagen, ich habe ja gegenüber nicht bloß Gegenstände, ich habe ein anderes Subjekt gegenüber. Das fängt beim Fichte an, bei Feuerbach, und dann erst mit den Dialogikern zu Anfang des 20. Jahrhunderts, Buber, Ebene, Rosenzweig. Dass überhaupt das Du kommt. Die Leute haben immer gewusst, es gibt ein Du, aber die Philosophen haben immer so getan, als gibt es nur Subjekt und Objekt. Also das werden wir schon noch sehen, was da noch eine Menge Schritte passieren werden. Aber hier eher ein erster deutlicher Beispiel, dass man sagt, Wirklichkeit kann also nicht einfach das Jetzt sein, das hat sich schon aufgelöst. Bitte?
Es wäre eine Frage gewesen, inwieweit man das auf die Person oder wenn es beim Personenbild weglässt, auf ein anderes Subjekt übertragen kann oder wie es Hegel macht, ist mir nicht bekannt.
Eben, das müssen wir eben jetzt sehen. Wie geht das dann weiter? Er fängt erstmal an, eben baut es von unten nach oben auf.
Die Frage, ganz kurz, Entschuldigung, mit dem Herzenmut, Empathie, solche Dinge.
So ist es. Die kommen hier erstmal nicht vor. Das baut er später ein, und zwar der Kernbegriff, und der ist auch ganz wichtig, ich glaube, das werden wir auch sehen, ist der Begriff der Anerkennung, der gegenseitigen Anerkennung, wo das ganz deutlich wird, wo das hineingehört. Sonst eben, genau, Empathie, und das war auch so ein Stichwort, was man früher in der Philosophie nicht bedacht hat. Das haben die Menschen immer gewusst, dass das irgendwie gibt, aber die Philosophen tun so, da kommt das nicht vor. Genau wie in der Philosophie zum Beispiel so etwas Fundamentales wie Geschlechtlichkeit nicht vorkommt. Wenn Sie Seine Zeit vom Heidegger lesen, da gibt es haufenweise Existenzialien, die Geschlechtlichkeit kommt nicht vor. Fehlt auch in der klassischen Metaphysik. Für den Mythos ist das Oberste, die Geschlechtlichkeit. Götter und Göttinnen, Männer und Frauen, ist der fundamentale Unterschied. Kommt in der Philosophie nicht vor, in der klassischen. Ganz merkwürdig, nicht? Was da so ausgeblendet wird, und da kann man sich so seine Gedanken machen, wo das kommt. Ich habe das bei mir mal einbezogen. Ich habe ja zwei Hauptfächer über die Jahre gehabt bei uns in St. Georgen. Das eine war die philosophische Gotteslehre, was hier der Pater Schmidt macht. Und das andere war die philosophische Anthropologie, was hier Gerd Heffner gemacht hat, nicht? Das waren die beiden Gebiete, und da kommt eben bei der Anthropologie kam das immer als eine Grundthese vor. Aber nicht klassischerweise, nicht als ich es studiert habe noch. Da hieß es damals noch Psychologia Rationalis, und da kam das nicht vor. Nicht? Das ist einfach eine andere Sicht auf die Dinge, die hier hineingehört. Also, ich gucke mir das nochmal an, ja, nicht? Also die These war hier so, wie ich es dorthin gemalt habe, nicht? These, das hier und jetzt ist. Aber da kam die andere These, beim T ist das J schon vorbei, es ist also bloß gewesen, was aber gewesen ist, ist nicht. Synthese, welche Voraussetzung steckt in 2b? Das also nochmal hier, hier waren 1, 2, a, b, das ist die berühmte gebrochene Mitte bei Hegel, die ist immer so irgendwie gebrochen. Und dann ist das die Synthese, wie die Leute dann so sagen. Da bin ich wirklich dann einen Schritt weiter gekommen und habe jetzt ein lebendiges Jetzt dabei. Also, das Jetzt hat sich verwandelt und der das Jetzt Denkende hat sich verwandelt. Ich lese es bei Hegel vor, da heißt das so, ein Jetzt, welches absolut viele Jetzt ist. Und das ist das wahrhafte Jetzt, Allgemeines. Wir haben angefangen für das natürliche Subjekt gibt es die Einzeldinge. Und für manche Wissenschaftler gibt es überhaupt nur die Einzeldinge. Die sind immer noch natürliche Subjekte, nicht? Wir sind aber beim Allgemeinen angekommen. Beim Allgemeinen jetzt. Und das hat Hegel schon in der Einleitung so ausgesprochen. Diese dialektische Bewegung, welches das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstand ausübt, insofern ihm der wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich das, was Erfahrung genannt wird. Erfahrung ist ja ein Modewort heute, alle Welt hat es mit Erfahrung. Die Frage, was stellt man sich darunter vor? Nicht? Ich schlage vor als Definition unmittelbar hinnehmender Realbezug. Also ich krieg's nicht bloß erzählt, ich erfahre, dass da jemand gestorben sei. Das ist nicht gemeint hier mit Erfahrung, sondern gemeint unmittelbare Begegnung, aber auch mit einem Realbezug. Also nicht, wenn ich darüber nachdenke, dass das Ganze immer größer ist als eins seiner Teile, das ist keine Erfahrung, sondern das ist eine Einsicht. Eine Erfahrung heißt, mir begegnet in Unmittelbarkeit eine Wirklichkeit und in diesem Begegnen ändern wir beide uns, weil das mal eine Begegnung ist. Und Begegnung, das reicht bis in die Sprache hinein. Das Erkennen zum Beispiel ist ja auch ein Wort für geschlechtliche Begegnung. Adam erkannte seine Frau Eva, heißt das. Der Zeuge, Zeugen, taucht auch auf. Das ist eine Gemeinsamkeit hier der Worte. Und für die mittelalterliche Erkenntnistheorie ist das so, dass man nicht fragen kann, ist die Rose rot, wenn da niemand hinguckt? Sondern die Rose ist so, dass wenn wir hingucken, gibt's Rot. Als Kind von der Rose und von mir. Ich bin nicht rot, die Rose ist nicht rot, aber wenn ich da hingucke, ist die Rose rot. Denn die Rose hat eine solche Oberfläche, dass sie Licht der Wellenlänge abstrahlt, dass wenn es in unsere Menschenaugen fällt, wir dann sagen rot. Also das ist das Kind von Subjekt und Objekt, um das so auszudrücken im Erkenntnisakt. So sagen das die mittelalterlichen Autoren. Es verändert also das Objekt und verändert das Subjekt, weil jede Begegnung einen verändert. Also worum geht es dem Bewusstsein? Dem Bewusstsein geht es um die Wahrheit. Was heißt Wahrheit? Die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, und zwar als sie selbst. Und dann stellen wir fest, sie zeigt sich mir, aber sie zeigt sich immer nur mir oder dir. Das heißt, die Wahrheit zeigt sich jedem ein bisschen anders. Das haben wir hier schon gezeigt, für den einen glatt, für den anderen rund. Das ist noch kein Relativismus, was ich hier mache. Relativismus, wogegen der Papst so schreibt, ist was anderes. Also mal nochmal die Wirklichkeit also so hin, mal meinetwegen so, der eine guckt von hier, der andere guckt von da. Die schon länger mit mir so philosophieren, die kennen das schon, aber es hilft nichts. Manche Dinge müssen eben einfach nochmal wieder vorkommen. Nicht? Dass man hier sagt, die beiden ergänzen sich miteinander. Deswegen ist es schön, man geht zu zweit in einer Ausstellung oder in einen Film oder so. Weil man sieht dann gemeinsam was, so wie man mit zwei Augen, jedes sieht ein bisschen was anders, räumlich sehen kann. Wenn jetzt jemand sagt, etwas, was kontradiktorisch, direktem Mann meiner Aussage widerspricht, sowohl im Theoretischen wie im Praktischen, dann kann ich nicht sagen, und das nennt Benedikt Diktatur des Relativismus, meine Wahrheit ist halt so, deine Wahrheit ist halt so. So, wenn das gesagt wird, können nicht beide Ansichten wahr sein. Ich werde erstmal den anderen nochmal fragen, habe ich dich richtig verstanden? Ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast, so haben wir das früher geübt, als wir so Disputation, ich hatte nur auf Latein, genau wiederholt Satz für Satz, was der andere gesagt hat erstmal. Habe ich es wirklich gehört? Dann frage ich nach, ich drücke es jetzt mit meinen Worten aus, ich habe dich so verstanden, als wolltest du das und das sagen. Und dann, ja, genau das wollte ich sagen. Dann gucke ich nochmal meine Meinung an. Habe ich vielleicht das, was ich erfahren habe, nicht richtig wiedergegeben, habe ich vielleicht das falsch vorgestellt. Ich sage, nein, ich muss meiner Erfahrung treu bleiben. In der Treue zu meiner Erfahrung sage ich, was du sagst, ist falsch. Und da laufen heute genug Leute rum, die sagen, eigentlich vertrete ich überhaupt nur deswegen eine Wahrheit, damit ich den anderen sagen kann, du liegst falsch. Und das meint Benedikt, wenn er von der Diktatur des Relativismus redet. Man darf nur sagen, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Nein, man darf nur sagen, das ist meine Wahrheit und das ist deine Wahrheit. Als ob es nicht auch falsche Meinungen geben könnte. Dass man das vielleicht nicht immer rauskriegt, ist nur eine Sache. Aber sich hinzustellen und sagen, da haben beide recht, das ist ja wie in diesem Witz da, wo da der eine Bauer kommt zum Rabbi und sagt, hier, also der Nachbar hat mir da die Ziege weggenommen und schildert das und sagt, ja, du hast recht. Und dann kommt der andere und erzählt das Gegenteil und sagt, du hast auch recht. Sagt seine Frau, beide können nicht recht haben, sagt du hast auch recht. So kann es ja nur wirklich nicht gehen, nicht? Sondern da kann eben nur einer von beiden recht haben. Vielleicht weiß man es nicht was. Wenn jetzt zwei von uns zur selben Zeit sagen, die Zahl der Sterne ist, der eine sagt ungerade im Moment, der andere sagt gerade, dann wissen wir, einer von beiden hat recht, nur wissen wir nicht wer. Aber zu behaupten, vielleicht ist im Moment weder gerade noch ungerade, das geht nun wirklich nicht. Also, das wäre Diktatur des Relativismus, wenn man sagt, was nur einer sagt, ist schon auf seine Weise richtig. Das ist nicht die Meinung Hegels und meine auch nicht und überhaupt, also ich behaupte eigentlich vernünftigerweise, sollte das die Meinung von niemand sein. Das Schwierigste ist jetzt Punkt 3. Wenn man das so malt. Da kann ich, wenn ich genau hingucke, nicht sagen, das widerspricht genau. Aber es ist auch so weit auseinander, dass ich es nicht zusammenkriege. Das erleben wir, wenn wir so über die Frage der Person und der Personalität Gottes oder so reden in religionsphilosophischen, religionswissenschaftlichen Kongressen mit den Asiaten oder so, wo man einfach an Punkte kommt, da hört es eben auf. Dann hören wir auch auf, dann trinken wir unseren Rotwein und halten uns über die Kinder und nicht mehr. Dann ist also der Tag geschafft mit den Referaten. Ne? Das geht dann nicht mehr. Andererseits muss man da gar nicht bis nach Asien gucken, so geht es mir mit meiner Frau schon zwischendurch. Weil die Frauen denken ja wirklich etwas merkwürdig, also meinen wir Männer, ne? Umgekehrt meinen sie natürlich auch. Also da sind wir schon an Punkten, wo anders gedacht wird, als wir denken. Und deswegen bitte ich Sie, machen Sie einen scharfen Unterschied zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Unvereinbar ist nicht dasselbe wie widersprüchlich. Widersprüchlich ist hier A oder nicht A. A oder nicht A. Das ist widersprüchlich. Das hier ist unvereinbar. Und warum sollen wir nicht Dinge haben, die wir unvereinbar finden? Wir sind nicht der liebe Gott. Zum Beispiel Leib und Seele oder Allmacht und Freiheit oder ein Gott, drei Personen. Kein Mensch kriegt das zusammen und hat dafür eine Lösung. Hier reicht es, dass ich Versuche abwehren kann, die glauben, mir zeigen zu können, hier liege ein Widerspruch vor. Das heißt Logik des Geheimnisses. Das muss ich zeigen können, nicht ein für alle Mal, denn hätte ich einen Überblick, aber einen konkreten Versuch, mir einen Widerspruch nachzuweisen, den muss ich abweisen können. Und im Glauben weiß ich, dass ich das prinzipiell immer können werde. Ob ich es immer kann, steht dahin, aber dass man das immer wird können. Aber das kann ich nicht als Philosoph sagen. Also scharfe Unterscheidung zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Was oft einfach in einen Topf geworfen wird. Dann kommt man aber mit solchen Fragen nicht weiter. Bitte?
Aber hat das nicht auch was mit gemeinsamen Erfahrungen zu tun? Ich meine, Sie haben vorhin das Beispiel mit Ihrer Frau gebracht. Ja. Das könnte man jetzt unter Diktatur des Relativismus laufen lassen, aber hey, jetzt im Ernst, je mehr gemeinsame Erfahrungen wir miteinander haben, desto mehr können wir doch dann fragen, wenn was widersprüchlich erscheint oder unvereinbar, was ist richtig, weil wir haben dann einen gemeinsamen Erfahrungsschatz.
Das ist eben die Frage. Ich behaupte, dass man zwar gemeinsame Erfahrungen macht, aber dass gerade diese Erfahrungen anders sind. Weil eben jeder macht, das ist das berühmte Heideggersche Als. Also ich mache eine Erfahrung, ich erfahre mal etwas als. Als neu, als alt, als langweilig, als spannend, als interessant, als bedrohlich, als bereichernd, als und so weiter. Und so gibt es eben auch, je personennäher eine Erfahrung ist, wird sie, obwohl es ums selbe geht, anders. Es gibt keine männliche und weibliche Mathematik, aber es gibt sehr wohl ein männliches und weibliches Glauben oder ein männliches und weibliches Philosophieren. Also gerade die gemeinsame Erfahrung ist eine, in der eben meine Erfahrung sich unterscheidet vom anderen. Es ist dieselbe Erfahrung, aber nicht die gleiche. Ich kann mich ein Stück weit auch in den anderen Menschen, natürlich, wo kämen wir denn sonst hin, ein Stück weit mich in den anderen hineindenken und hineinfühlen aus dieser Gemeinsamkeit. Aber ich werde gerade bei diesem Einfühlen niemals vergessen, dass ich mich da einfühle. Natürlich kenne ich meine Frau inzwischen besser nach mehr als 40 Jahren, als wie ich sie damals kennengelernt habe. Aber zugleich wächst auf der anderen Seite auch die Unbegreiflichkeit dabei. Vor 40 Jahren konnte ich die meiner Mutter noch ganz gut beschreiben. Das kriege ich nicht mehr hin. Also das sind einfach so andere Dinge, wo das von dorthin nochmal unter einer anderen Rücksicht wächst das auch nochmal. Also es gehört zu jedem Erkennen das Wissen um die Unangemessenheit an das zu Erkennende. So hat das Hämmerle formuliert. Erkennen ist immer die sich selbst helle Unangemessenheit an das zu Erkennende. Ich erkenne es auf meine Weise, aber ich muss wissen, dass zugleich diese Erkenntnis ihre Grenzen hat. Und dass Leute, die behaupten, sie verstünden einen ganz, das ist besonders ärgerlich. Ich entsinne mich da an so eine Karikatur, da sitzt so ein Halbstarker da auf der Bank und ist ganz sauer. Und neben ihm steht sein Freund und sagt, na, wieder Zoff gehabt zu Hause. Sagt er, viel schlimmer, mein Alter versteht mich. Nicht? Weil das eben gerade nicht geht. Was man da versteht, da legt man sich schon wieder was zurecht. Das ist also die Meinung, das Bild, was ich vom anderen habe. Und da trifft natürlich viel, aber es trifft auch gerade wieder nochmal nicht oder so. Also deswegen gehört diese wachsende Unangemessenheit an das Erkannte nochmal mit dazu, sodass je mehr man etwas versteht, man umso deutlicher die Grenzen des Verstehens nicht sieht. Mein Bild war dafür immer, je größer die Insel ist, desto länger wird das Ufer zum Meer. So, das ist also dieser Bereich zu dem, was gerade nicht dazu gehört, was gerade das andere ist, was gerade fremd ist, im selben Maß nochmal wächst, wie man selber größer wird. Je mehr man also von was versteht, desto deutlicher sieht man die Grenzen dieses Verstehens. Am einfachsten hat es natürlich der Dummkopf. Der meint, er müsse überhaupt nicht dazu lernen, der hat ja alles verstanden. Und deswegen ist die erste Hilfstugend, wenn Sie mal bei Pieper gucken, über die Klugheit, die erste Hilfstugend heißt Docibilitas, Belehrbarkeit. Also, dass ich hinhören kann und dazulernen kann. Das ist die erste Hilfstugend für Klugheit, dass ich hier aufnehmen kann. Sodass also gerade im Wachsen der Vertrautheit und der Bekanntschaft auch nochmal die Fremdartigkeit wächst. Das sehe ich auch als eine wichtige Aufgabe der Künstler, dass uns auf die eigenschaftliche Fremdheit der Dinge hinweisen oder aufmerksam machen, dass das umso deutlicher dabei herausspringt. Zuerst meint man, man könnte das andere so. Bei Hegel heißt das, wenn etwas bekannt ist, ist es darum eben gerade nicht erkannt. So sagt er. Weil was mir bekannt ist, das habe ich in die Schublade gesteckt. Bis hin, da gibt es dann so eine Chanson da von einer Österreicherin, das heißt, ich habe dich auswendig gelernt oder so. Ne? Ja, wenn es so weit gekommen ist, ist ein Jammer. Wenn da manche Leute müssen sich behelfen, bei Stiesel muss man sich behelfen, wie die Scheherazade, die muss einfach Geschichten erzählen, um am Leben zu bleiben, nicht? Manche Leute meinen, sie müssen sich interessant machen, damit man sie respektiert. Auf die Dauer ist nichts langweiliger als ein interessanter Mensch. Denn sie können jeden Tag Brot und Wasser, Brot und Wein essen, aber nicht jeden Tag Kuchen, jedenfalls nicht denselben. Sodass also auf die Dauer nichts anstrengender und langweiliger ist als ein sogenannter interessanter Mensch. So spannend das am Anfang sein mag, aber irgendwann hat man die Nase voll. Und wer geliebt wird, ist nicht mehr interessant, der ist wichtig. Das kriegt eine andere Kategorie, die dann dahin gehört. Also diese Verwandlung, die da einbezogen wäre, die wäre wichtig. Und darum meine ich, es gibt gemeinsame Erfahrungen. Ich wollte nicht einfach widersprechen, sondern nur ergänzen. Also es gibt natürlich auch einen ganzen Schatz an gemeinsamen Erfahrungen, wo ich mir auch nicht wünsche, da nochmal mit anzufangen. Also das ist sehr gut, dass das überstanden ist und vorbei ist und man da eben sich und den anderen ein bisschen kennengelernt hat. Aber auf der anderen Dimension ist es so, dass zugleich auch nochmal die Fremdheit wächst. Man könnte es auch so ausdrücken. Je näher man einer Wirklichkeit kommt, einer personalen Wirklichkeit, umso deutlicher erkennt man die Unnahbarkeit. Zuerst denkt man, das wäre in der Ferne. Und dann entdeckt man mit der wachsenden Vertrautheit die Unnahbarkeit. Sowie also mit dem wachsenden Erkennen die Unbegreiflichkeit wächst. Ich kann den anderen verstehen als unbegreiflich und in seiner Unbegreiflichkeit. Deswegen mache ich einen Unterschied zwischen Begreifen, Erkennen und Verstehen. Manche werfen das so in einen Topf. Bitte?
Ja, ich hatte eine Frage zu Ihrer Unterscheidung zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Und zwar habe ich mich gefragt, also, wenn ich jetzt Erfahrungen von anderen Menschen, also wenn ich sozusagen mich über Erfahrungen austausche, kann ich ja eigentlich nur sozusagen von meinen eigenen Erfahrungen wissen, ob sie widersprüchlich sind oder nicht. Also, ob sozusagen der Fall eigentlich, dass nicht alle gleichzeitig wahr sein kann.
Ich kann, also zuerst mal nur mit mir, andererseits gut, es gibt auch Grenzen, aber trotzdem im Prinzip kann ich doch schon, wie ich gesagt habe, nochmal beim anderen nachfragen und kann versuchen zu verstehen, was der sagt und lege ihm nochmal mein Verständnis vor, ob er es akzeptiert und so. Und dann kann man schon zu dem Punkt kommen, dass wir uns, so wie dann die Engländer sagen, agree to disagree, dass wir wirklich erkennen, wir haben hier beide zwar irgendwie mit demselben zu tun, aber so, dass wir entweder sagen können, hier bleiben Unvereinbarkeiten, die hat sich das anders gezeigt als mir und das nehme ich zur Kenntnis und kann dadurch meine Erfahrung bereichern, obwohl ich sie nicht wirklich anverwandeln kann, wie hier bei diesem Bild noch, nicht? Oder dass ich sagen muss, nein, hier ist nun klar, ich kann gar nicht verstehen, dass du das so siehst. Das ist in meinen Augen falsch und ich sehe mich verpflichtet, das für falsch zu halten. Was man wahrscheinlich nicht sagen kann, das kann man diskutieren, aber ich meine, man kann das wahrscheinlich nicht sagen, ich verstehe genau, was du sagst und sage, das ist falsch. Ich glaube, dass das de facto so verläuft. Ich versuche zu verstehen, was du sagst und komme an die Grenze dieses Verstehens und jetzt stehe ich vor der Frage, bin ich zu dumm oder ist es wirklich falsch, was du sagst? Das war mein Problem bei meiner Hegel-Dissertation. Kann ich mich trauen zu sagen, der Hegel liegt da falsch? Oder muss ich sagen, ich bin einfach zu doof, um das zu verstehen? Und an ein paar Punkten nehme ich mir raus zu sagen, der liegt falsch. Ob ich recht habe, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn ich ihn später drüben treffe. Dann können wir uns dann nochmal weiter unterhalten. Aber so, dass man da in der Form guckt. Also das ist die Struktur. Ich versuche, den Gedanken des anderen nachzuvollziehen. Und bitte denken Sie bei Erfahrung, bei Wahrheit immer ans Theoretische wie ans Praktische. Also zum Beispiel jemand sagt, ja, bestimmte Dinge sind erlaubt, Abtreibung oder Vergewaltigung in bestimmten Kulturen, gehört sich das eben, oder Sklaverei, warum eigentlich nicht, nicht bei uns, aber woanders. Also es gibt einfach Dinge, wo Leute was vertreten, wo ich sage, mit allem Durchdenken komme ich an den Punkt, wo ich sage, hier kann ich das nicht mehr denken, das widerspricht anderen Sätzen, die ich habe, da ich sage, hier kann ich nicht mitgehen. Und da ist dann von mir verlangt, dass ich der Wahrheit die Ehre gebe. Das steht schon bei Platon so, und Aristoteles nimmt es wieder auf. Amicus Plato, magis amica veritas. Ich folge also meinem Lehrer Platon, aber unter Umständen geht es mir mehr um die Wahrheit. Da muss ich sagen, auch mein verehrter Lehrer, da liegt er falsch. Das gehört an sich zu diesen Uraussagen unserer abendländischen Philosophie, dass so etwas auftreten kann. Und dass man dann nicht sagt, die werden schon alle irgendwie recht haben. Wenn man nämlich sagt, auf seine Weise ist alles richtig, das haben schon die Alten so bedacht, kann man schon bei Platon und Aristoteles lesen, dann wäre nämlich auch der Satz wahr, nichts ist richtig. Also, wenn ich sage, alles ist erlaubt, dann wäre auch der Satz erlaubt, nichts ist erlaubt, wenn einer nur die Macht hat. Und deswegen sagen sowohl Plato wie Aristoteles, eine reine Demokratie schlägt um in Diktatur. Nochmal, wenn ich sage, alles ist wahr, ist auch der Satz wahr, nichts ist wahr. Und wenn ich sage, alles ist erlaubt, ist auch der Satz erlaubt, nichts ist erlaubt. Und dann bin ich aus der Diskussion raus und bin im rein brachialen Kampf. Struggle for life. Und sonst ist nichts mehr übrig. Und deswegen ist das kein Weg zum Frieden oder zur Hilfe. Es wird einem immer wieder angeboten. Sei ein bisschen nett und nimm doch alles hinein und jeder so auf seine Weise. Nein, das geht nicht. Wo das jetzt im Einzelnen liegt, wo man vielleicht noch einen Kompromiss machen kann und wo nicht, und was so lange, wo es wirklich um Unvereinbarkeit geht und wo es wirklich um Widerspruch geht, da kann es im Einzelnen natürlich zu Diskussionen drüber gehen, wo gehört was hin. Aber grundsätzlich, meine ich, soll ich den Unterschied festhalten und das wäre zum Beispiel die Logik für die Glaubensgeheimnisse des christlichen Glaubens. Wir machen jetzt keine Theologie, das sind immer so nur Veranschaulichungen, nicht, an denen sowas klar wird, dass ich hier sagen kann, es gilt eben nicht, wie dieser alte Redensart da sagt, die Philosophen sitzen in einem schwarzen Keller und suchen eine Katze, die nicht drinnen ist. Und die Theologen behaupten, sie hätten sie am Schwanz. So ist es eben nicht, sondern ist es so, mit Cusanus gesagt, ich denke so und dann wird es hell, hell, hell. So, und wenn es noch heller wird, wird es schwarz von Augen. Und das ist die Sonne. Da bin ich nicht im dunklen Keller. Das ist nicht wahr. Sondern in Rationalität und Hede komme ich. Allmacht, Freiheit, ein Gott, drei Personen, Leib, Seele, Dualismus, Monismus oder wie immer. Also wo ich mit durchaus Verstand und Vernunft dorthin komme, aber nicht fertig bringe, das zusammenzudenken. Aber deswegen akzeptiere ich nicht das goethische Hexen einmal eins. Eins ist drei und drei ist eins und ist das Hexen einmal eins. So nicht. Deswegen ist ja die Trinitätslehre über die Jahrhunderte so kompliziert geworden. Weil immer wieder versucht wurde, zu zeigen, da ist ein Widerspruch und da musste komplizierter geantwortet werden, dass es das nicht ist. Das sind so Gründe, die dahinter stehen. Also, wofür haben wir das Ganze gebraucht? Wir sind an sich bei dem Punkt, dass ich sage, hier waren wir, dass das Subjekt entsprechend Enttäuschungen erfährt. Nicht? Und Enttäuschungen dadurch, dass es merkt, wenn es einen Gedanken wirklich festhält, fängt er an, sich aufzulösen. Und diese Auflösung, das nennt, nur die Auflösung, das nennt Hegel Dialektik. Also dieser zweite negative Schritt. Wenn ich sage, es gibt zum Beispiel eine Substanz, also ein Bestand, ein Was-Sein, und dann hat dieses Was-Sein Wie-Seinsformen, die heißen klassischerweise Akzidenzien, Zustände, Wie-Sein. Ich habe also die Substanz, den Bestand, und die hat Zustände, die Akzidenzien. Und wie verknüpfe ich jetzt Substanz und Akzidenz? Akzidenzien heißt was Zufälliges. Aber es ist nicht zufällig, sondern notwendig, dass eine Substanz überhaupt Akzidenzien hat. Also Akzidenzien heißen zufällig, aber es ist wesentlich, dass man das Zufällige hat. Und so kann man also, kommt man bei dieser Dialektik dauernd in so einen Wirbel, der da hineinkommt. Hegel nennt das mal, da ist kein Glied nicht trunken. An diesem Wirbel, wo einem beim Denken ganz, ganz komisch wird. Nicht? Aber es soll durchstoßen, also nochmal, von Enttäuschung zu Enttäuschung wollen wir hin sein auf der Wahrheit, auf die Wahrheit hin. Und hier sind wir ja erstmal nur mit Subjekt und Objekt beschäftigt. Und wie heißt so ein Alltagsspruch? Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das heißt, solange ein Subjekt nur mit Objekten umginge oder nur das reflektiert, kommt er sich selber auch als ein Objekt vor. Als man damals zum Beispiel da die Uhren und die Apparate und Maschinen entdeckte, erklärte jeder, wir sind auch sowas wie Uhren oder Apparate. Heute halten sich die Leute alle für einen Computer, nicht? Weil das ist das, womit heute die Leute am meisten umgehen. Nicht? Also denken sie, sie hätten da einen Computer drinne und seien selber auch Computer oder so Geschichten. Nicht? Also die Frage ist eben, mit wem man umgeht. So kommt man sich dann vor. Und wie komme ich also nun zum Bewusstsein meiner selbst? Nicht, wenn ich da mit Objekten umgehe, sondern das kann erst dort passieren, wo ich mit Subjekten umgehe. Was heißt aber jetzt mit einem Subjekt umgehen? Was bedeutet das denn? Und da gehört ein berühmter Text hin, den können wir heute nur anfangen, den müssen wir nächste Woche weitermachen, nämlich das berühmte Kapitel von Herrschaft und Knechtschaft in der Phänomenologie des Geistes bei Hegel, in diesem großen Kapitel Anerkennung. Hegel macht also, geht so vor, ich hatte es kurz angesprochen, er zeigt einerseits den Bildungsweg eines einzelnen Bewusstseins, und zugleich legt er das nochmal in die Geschichte um und zeigt das in den großen geschichtlichen Gestalten. Und dann nimmt er jetzt für dieses Bild der gegenseitigen Anerkennung, geht er in den Feudalismus zurück. Wenn da ein Ritter einen anderen traf, dann legten die Lanzen ein und rannten aufeinander los. Und sowas zu machen, das war für die eine Form der Anerkennung. Man ging nicht gegen den Bäuerlein mit der Lanze los, sondern nur natürlich gegen andere Ritter. Warum ist das denn eine Anerkennung, auf jemanden mit der Lanze loszugehen? Weil ich ihm hier zumute und zutraue, dass für ihn nicht das Leben der Güter höchstes ist. Das ist ein berühmter Satz von Schiller. Das sind die Schlussverse seines Dramas von der Braut da von Korinth, wo es da heißt, also das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Manche Leute sagen, ich habe das schon oft gehört, das Leben ist der höchste Wert, ist das höchste Gut. Das hat schon gegen Schiller Heine gesagt. Heine hat im Buch Le Grand gesagt, Das Leben ist das höchste Gut und der Tod das größte Übel. Während Schiller gesagt hat, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Heute sind wir noch nicht mal mehr beim Leben, sondern heute sind wir bei der Gesundheit angekommen. Denn wer krank ist, will tot sein und sich töten lassen dürfen oder so Geschichten. Also zwischendurch hat man das Leben als höchstes. Und ich mache jetzt keine Moralisiererei, wenn ich sage, das ist Unfug, das Leben als höchstes zu erklären, sondern ich weise nur auf unsere Sprache hin. Wenn das Leben das Höchste wäre, könnte niemand fragen, wozu lebe ich? Da hieße die Antwort, man lebt, um zu leben. Die Antwort taugt aber nichts. Die stellt uns nicht zufrieden. Sondern wir wollen wissen, wozu wir leben, wofür wir leben. Ich habe das, ist sogar mal auf den Kalender gekommen, so ein Satz von mir, da hat es geheißen, der Mensch ist das merkwürdige Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Wenn ich kein Wozu für mein Leben habe, bringen sich Leute um, zu viele junge Leute in unserer Gesellschaft auch, weil sie zwar Leben haben, aber nicht wissen, wozu. Es reicht nicht, dass man zu essen hat und versorgt ist, so wie der Nietzsche sagen würde, der letzte Mensch, sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht. Man zwinkert sich zu und sagt, bald haben wir es gebracht. Nein, der Mensch fragt, wozu lebe ich? Manche sagen auch, warum, aber die meinen natürlich, wozu. Übrigens, das Wort warum hat das auch mal geheißen. Das hat nämlich mal was um geheißen. Und dann kam so die Lautverschiebung, dann wurde das zum SNR, weil sie das leichter spricht. Aber an sich hat warum mal geheißen, was um, und das heißt um wes Willen, wozu. Welchen Sinn hat es? Es reicht nicht das Leben, sondern wir brauchen einen Sinn des Lebens. Ein Sinn heißt, kommt vom Wort, von der Wurzel Sinn, Weg. Gesinde, Gesindel und so alles, da gehört das hinein. Also, das Leben kann nicht das Höchste sein, weil ich da immer noch fragen kann, wozu leben? Ich kenne nur zwei Wörter, wo das Wozu keinen Sinn hat. Das eine ist Liebe. Wer fragt, wozu lieben, der hat irgendwas nicht verstanden. Entweder das Wort Wozu nicht oder das Wort Liebe nicht. Und wenn bei Glück, wenn einer fragt, wozu glücklich sein, dann hat er auch irgendwas nicht verstanden. Aber bei Leben ist überhaupt kein Problem, zu sagen, wozu leben. Für die Tiere ist das Leben das Höchste. Entweder für das Individuum oder für die Art. Heute haben es die Biologen mit den Selfish Genes, nicht? Die Gene sind es. Das spielt aber keine Rolle. Menschsein heißt, dass nicht das Leben das Höchste ist, sondern dass ich nochmal lebe für etwas. Und für etwas leben, aus etwas leben, heißt zugleich auch für etwas sterben können. Sonst lebt man nicht dafür. Und dann kann man auch nicht daraus leben. Also, Mensch ist man, Person ist man, wenn nicht das Leben das höchste Gut ist. Sodass man, wer das Leben als höchstes Gut ansetzt, ist ein geborener Sklave. Denn der ist erpressbar, indem man ihm mit dem Tod droht. Und das genau wird durchgespielt, wenn ein Ritter auf einen anderen Ritter trifft und die kämpfen jetzt auf Leben und Tod. Das heißt, man mutet dem anderen zu und traut ihm zu, dass er hier sein Leben aufs Spiel setzt für seine Ehre, so hieß das dann. Ne? Damit will ich jetzt nicht jedes Duell hier rechtfertigen, der Hegel auch nicht, sondern es geht um die Grundstruktur. Nicht diese Grundstruktur, dass nicht das Leben das Höchste ist, sondern es nochmal so diesen Vollzug dazu gibt. Und dann führt er das jetzt so durch, dass nicht etwa beide da zu Tode kommen oder so, sondern der eine ist doch ein bisschen feiger als der andere und unterwirft sich und wird dann zum Knecht. Der kriegt dann die Fahnen von der Dame, von dem Sieger, muss die da aufsuchen im Artushof und muss die Pantoffeln nachtragen oder so, nicht? Und den Nachttopf ausleeren und was alles so ansteht, nicht? Also der ist dann im Dienst. Im Hebräerbrief steht drin, dass Jesus die erlöst hat, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Knechtschaft lagen. Also das ist eben die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Darum geht's in dieser Auseinandersetzung. Und jetzt ist der eine, also dann, der die Todesangst besiegt hat, ist der Herr. Der kann dann auch essen, dem schmeckt's auch. Aber den anderen geht's so wie im Märchen, da sitzt einer da vor gedecktem Tisch, aber über ihm hängt ein Schwert an einem Haar und dem schmeckt's überhaupt nicht. Nicht? Nein, da muss man also über die Todesangst erhaben sein, da kann man sich schmecken lassen. Das ist der Herr. Und der Knecht ist der Knecht, der muss dienen. Wie nun der Knecht frei wird, da geht es beim nächsten Mal weiter.
Und Ihren Kalenderspruch.
Der Kalenderspruch ist, der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Er wirft es weg. Er wirft es weg. Leider. Oder Zeichen seiner Würde, wie immer man es nimmt. Schönen Dank und bis in einer Woche.